ARD.
SWR Kultur. Forum.
Mit Geli Hensoldt und dem Thema Rüstungsindustrie. Kommt das neue deutsche Wirtschaftswunder? Deutschland will Milliarden investieren in die Verteidigung. Geld ausgeben für Drohnen, für Panzer, Raketen oder Marschflugkörper. Investitionen, die auch der Wirtschaft im Land helfen könnten. Und zwar nicht nur der Rüstungsindustrie, sondern auch andere Branchen könnten davon profitieren. Zum Beispiel wäre es möglich, Kapazitäten aus der Autoindustrie umzuschichten. Dass Zuliefererfirmen nicht mehr nur für Autohersteller produzieren, sondern auch Rüstungsunternehmen beliefern und so eben auch neue Geschäftsfelder erschließen. Wer verdient am neuen deutschen Rüstungsboom? Wofür soll die Bundesregierung die Milliarden ausgeben? Und was bedeutet das alles für Arbeitsplätze im Land und für die Beschäftigten? Das diskutieren wir in diesem Forum in SWR Kultur und zwar mit Professor Jens Beusen-Hochgräfe vom Kiel-Institut für Weltwirtschaft und mit Dirk Niebel. Er ist Rüstungsexperte, Bundesminister AD und Berater für den Rüstungskonzern Rheinmetall. Und mit dabei ist auch Roman Tyborski. Er ist Redakteur beim Handelsblatt. Ja, starten wir in unsere Diskussion mit eigentlich dem Thema, das die Welt und natürlich auch die Unternehmen überall auf der Welt gerade am meisten umtreibt, nämlich die Zölle, die der amerikanische Präsident in der letzten Woche auf alle Importe in die USA verhängt hat. Alles aus der EU, was in die USA geliefert wird, auf das werden künftig 20% Zoll fällig. Herr Tyborski, trifft es denn auch die deutsche Rüstungsindustrie und wenn ja, wie hart?
Also es werden ja Rüstungsgüter aus den USA in Europa eingekauft. Jetzt ist es so, dass wir noch nicht wissen, ob die Europäische Union auf den von Donald Trump ausgelösten Handelskrieg reagieren wird, also ob es Gegenzölle geben wird. Das wissen wir noch nicht. Sollten die kommen, werden die US-Rüstungsgüter sicherlich teurer. Die Unternehmen hier in Deutschland, die Rüstungsgüter herstellen, die auch in Amerika vielleicht ein Geschäft machen wollen, versuchen das ohnehin vor allen Dingen mit Standorten in den USA selbst.
Das heißt also, die Auswirkungen jetzt dieser aktuellen Zollankündigung, Herr Niebel, die haben erstmal kaum Konsequenzen für die Unternehmen, die in Deutschland und in Europa in der Rüstungsbranche tätig sind?
Eigentlich nicht, außer psychologisch, wenn Sie sich heute den Aktienmarkt angucken, hat Rheinmetall mit einem starken Minus gestartet, obwohl man als Firma gar nicht betroffen ist, denn die Rheinmetall America ist eine 100% amerikanische Firma. Es geht jetzt wieder in die andere Richtung. Man muss verstehen, dass der Rüstungsbereich insgesamt natürlich weit weniger betroffen ist als andere Sektoren der Wirtschaft. Denn die Kunden der Rüstungsbetriebe sind ja immer Regierungen. Und deswegen ist es immer ein gesichertes Geschäft, wenn man die Aufträge hat, beziehungsweise wenn die Gelder im Haushalt eingestellt sind. Dann muss man einfach schlichtweg durchhalten.
Kann es denn auch sein, Herr Beusen-Hochgräfe, dass deutsche Unternehmen, europäische Unternehmen langfristig sogar profitieren von dieser Handelsauseinandersetzung? Ich meine, bislang sind die USA der größte Waffenimporteur für Europa. Da könnte sich ja jetzt auch was dran verändern, oder?
Was dort zur Veränderung führen dürfte, ist ja weniger die Handelspolitik, sondern eher die unklare Lage in der Sicherheitspolitik und dass das Vertrauen vielleicht in den amerikanischen Partner etwas geringer geworden ist. Mhm. Das wird sicherlich dazu führen, dass sich europäische Auftraggeber stärker auf europäische Hersteller konzentrieren werden und auch versuchen werden, Lieferketten innerhalb Europas abzubilden, beziehungsweise vielleicht auch den Content oder den Anteil der US-Wertschöpfung an den Rüstungsgütern herunterzufahren. Das für sich genommen hilft natürlich der Rüstungsindustrie in Europa. Und natürlich könnte man auch noch andere Effekte benennen, also in dem Moment, wo sozusagen die Automobilindustrie oder andere Industriezweige, Maschinenbau nochmal in ein schwereres Fahrwasser geraten durch die Zollpolitik der USA, das ist absehbar, das ist sehr wahrscheinlich, wird es natürlich leichter für die Rüstungsunternehmen, Kapazitäten, freie Mitarbeiter und Ähnliches zu attrahieren, einfach weil die Nachfrage von anderen Branchen geringer ausfällt.
Im Handelsblatt war unter der Überschrift olivgrünes Wirtschaftswunder zusammengefasst, was viele Ökonomen sich eben erhoffen davon, dass die Bundesregierung neues Geld in die Rüstung stecken will. Sie will dafür auch Verteidigungsausgaben, die Grenze von 1% beim BIP übersteigen, von der Schuldenbremse ausnehmen. Herr Tyborski, würden Sie sagen, das war auch absolut die richtige Entscheidung, jetzt so viel Geld auch in die Hand zu nehmen?
Ja, ich glaube, das war die richtige Entscheidung, wenn man sich anguckt, welche geopolitischen Herausforderungen vor uns stehen. Es ist eine akute Gefahr, die nun mal von Russland ausgeht, wenn sie ihre imperialistische Politik oder Geopolitik fortsetzt. Und da mit Schuldenbremse zu agieren, ich glaube, das wird dem historischen Ausmaß dieser Herausforderung einfach nicht gerecht. Jetzt kann man natürlich darüber streiten, ob das jetzt Schulden finanziert, wie das sich auf künftige Generationen auswirkt. Aber man muss das, glaube ich, so sehen. Die Rüstungsindustrie ist wie eine Versicherung. Ja. Die ist auch nicht in erster Linie für die Wertschöpfung da, aber sie sichert die Wertschöpfung ab.
Wenn ich hier ein ganz bisschen Wasser in den Wein gießen darf, ich finde es notwendig, dass wir deutlich mehr ausgeben. Ich finde es falsch, dass nachdem wir es gerade geschafft haben, 2% des Bruttonationaleinkommens aus dem regulären Haushalt für Rüstung oder für Verteidigung aufzubringen, das abzusenken auf 1%. Dieses Prozent wird dann schuldenfinanziert, frei für konsumtive Aufgaben. Mhm. Und das trifft dann die kommenden Generationen mit Sicherheit. Ich hätte einen anderen Weg gewählt. Das wundert Sie nicht, ich bin in der FDP, wir hatten einen anderen Vorschlag. Der andere Weg wäre dahingehend gegangen, dass das Sondervermögen, das dieser 20. Deutsche Bundestag im Grundgesetz verabschiedet hat, dass das um einen anderen Betrag ergänzt wird. Da hätte man auch einen Mondbetrag von 800 Milliarden oder sonst was reinschreiben können, aber halt nicht entdeckelt. Das gibt dann nämlich immer noch die Notwendigkeit, unter den Rahmenbedingungen der wirtschaftlichen Entwicklung jedes Mal gegebenenfalls neu zu entscheiden, wie viel Geld verfügbar ist.
Ich stimme da Herrn Niebel zu, dass hier natürlich auf der einen Seite wir natürlich jetzt ein Instrument haben, was maximal unausrechenbar ist, was sicherheitspolitisch von Vorteil ist, aber dauerhaft haben wir natürlich hier auch eine Lücke bezüglich der fiskalischen Nachhaltigkeit. Und da muss man eben genau dazu sagen, dass Verteidigungsausgaben langfristig zwar gewisse Vorteile haben, aber eben anders als vielleicht andere Investitionen nicht unbedingt dazu dienen, die Konsummöglichkeiten zu erhöhen. Das heißt also, hier ist die fiskalische Nachhaltigkeit schon ein Thema. Da muss man drauf aufpassen. Und wie wir das jetzt wieder einfangen, wenn wir meinetwegen in 10, 15 Jahren eine andere sicherheitspolitische Situation haben, es steht jetzt erstmal im Grundgesetz drin. Das muss man dann sehen.
Generell sagen aber viele Ökonominnen und Ökonomen, dass Rüstungsinvestitionen eben schon Wachstumstreiber sind. Inwiefern denn?
Was also langfristig durchaus denkbar ist, dass Rüstungsinvestitionen dazu führen, dass es technische Innovationen gibt, dass dadurch dann wiederum die Produktivität der gesamten Volkswirtschaft steigt. Dazu gibt es historisch einige gut gesicherte Belege. Man muss allerdings dazu sagen, dass man dieses auch mit anderen Investitionen hätte erreichen können. Also generell sind Investitionen in Forschung und Entwicklung da vorteilhaft und können das liefern. Rüstungsinvestitionen sind da eins unter vielen. Es ist sozusagen ein positiver Nebeneffekt, der jetzt entstehen kann. Mhm. Und man muss aber auch dazu sagen, es ist ja nicht nur so, dass wir jetzt mehr Rüstungsgüter von Industrieunternehmen nachfragen werden, wo also entsprechend hoch ausgebildete Ingenieure neue Produkte entwickeln, die dann später aus diesen Spillovern irgendwelche anderen Techniken in die private Nutzung überführen können, sondern wir werden ganz schlicht mehr Soldaten brauchen, wir werden mehr Kasernen bauen, wir werden auch Ausgaben haben, ganz viele Ausgaben in Bereichen, die ganz sicherlich keine Spillover haben werden. Und das muss man auch mit berücksichtigen. Also von daher ja, es gibt ein bisschen was daran ist gut und das sollten wir auch durchaus ernst nehmen und auch für uns nutzen. Aber grundsätzlich ist es eben nicht so, dass jetzt man sich freuen muss, weil wir jetzt mehr Militärausgaben haben, dass dann dadurch die Wirtschaftsleistung steigt. Da muss man erstmal sagen, es geht hier um Sicherheitspolitik und das ist vordringlich und das ist auch wichtig.
Ich glaube, da muss man. Das würde ich gerne unterstützen, aber es gibt da natürlich auch eine Wechselwirkung. Kaufe ich mehr neue Systeme, also gehe ich in die Investition in Technologie, brauche ich mehr Soldatinnen und Soldaten, die diese Systeme bedienen. Brauche ich mehr Soldatinnen und Soldaten, weil wir einfach zu wenig davon haben, dann brauche ich für die Vollausstattung auch wieder mehr Ausrüstung und Material, um diese Soldatinnen und Soldaten entsprechend auszustatten. Also es geht schon Hand in Hand und aufgrund dieses Umstandes alleine wird es natürlich einen positiven wirtschaftlichen Effekt geben und insbesondere auch dadurch, dass man natürlich sukzessive, wenn es mehr Aufträge von allen Ländern, ja nicht nur von Deutschland, geben wird, dass man immer mehr aus der Manufaktur in die industrielle Fertigung kommt und dadurch natürlich enorme Synergien gewinnt.
Man muss, glaube ich, den Startpunkt aber auch noch berücksichtigen. Also noch ist der Anteil der Rüstungsindustrie an der Bruttowertschöpfung relativ klein. Also ich glaube, irgendwas etwa 0,5%. Wir reden in Deutschland von grob 150.000 Menschen, die in dieser Branche arbeiten. Wenn man das jetzt, wie Sie ja erwähnt hatten, die Autoindustrie, da reden wir von 5% Bruttowertschöpfung. Und da arbeiten fast 1 Million Menschen. Ja, und da ist die Tendenz mitunter schnell fallend, was die Arbeitsplätze oder die Anzahl der Arbeitsplätze in Deutschland angeht. Das heißt, ich glaube, die Rüstungsindustrie wird sicherlich jetzt ein Wirtschaftsfaktor sein. Man darf jetzt nicht irgendwie so diesem Gedanken verfallen, so okay, das kompensiert jetzt komplett alles, was in der Autoindustrie wegfällt, weil das wird so wahrscheinlich nicht passieren.
Das ist mit Sicherheit richtig, aber von der Anmoderation her gedacht, wird es zumindest dazu beitragen, dass man diese strukturellen Veränderungsprozesse besser abfedern kann. Und deswegen versucht ja fast jeder Automobilzulieferer oder Automobilhersteller irgendwie andere Betätigungsfelder für seine Belegschaften zu finden. Und dadurch, dass die Rüstungsindustrie natürlich auch einen enormen zusätzlichen Personalbedarf haben wird, dass sie zusätzliche Produktionskapazitäten benötigt, die man entweder komplett neu aufbauen oder irgendwo umbauen muss, wird das Ganze etwas sanfter gestaltet und deswegen nicht ganz so dramatisch für die betroffenen Beteiligten in diesem Wirtschaftssektor.
Also das heißt kein Wirtschaftswunder, aber die Wirtschaftskrise wird zumindest abgemildert?
So würde ich das verlangsamen, auch, sodass man besser umstellen kann.
Also so muss man das, glaube ich, auch sehen, dass wir zunächst einen Effekt haben werden, der stark durch die Nachfrage der öffentlichen Hand getrieben ist. Und da muss man auch dazu sagen, dass da die Dinge nicht in den Himmel wachsen. Also wenn wir jetzt zum Beispiel die Rüstungsausgaben von 2 auf 3, vielleicht 3,5% des Bruttoinlandsprodukts erhöhen, das wird auch nicht über Nacht passieren, das braucht ein bisschen Zeit, dann ist das Delta eben nicht so groß, dass es eine riesige Industriekrise, die wir seit einiger Zeit jetzt erleben, kompensieren kann.
Das stimmt. Ich würde auch sagen, kleine Einschränkungen gibt es. Also wenn man mit der Autoindustrie, muss man auch gucken, also bei vielen Dual-Use-Gütern.
Dual-Use heißt Güter, die sowohl im zivilen als auch im militärischen Bereich im Moment hergestellt werden.
Ja, also ich nehme mal so etwas wie Leiterplatten. Ja, die nutzt man in der Autoindustrie. Die braucht man auch in der Rüstungsindustrie, vielleicht mit etwas höheren Qualitätsansprüchen, weil die natürlich auch ganz anderen Belastungen ausgesetzt sind. Aber so etwas machen Zulieferer, ja, also die bekannten Namen Conti, Bosch, ZF und wie sie alle heißen. Da kann man natürlich gucken, dass man auch vielleicht Personal umswitcht, ein bisschen kurz nachschult und das kann klappen. Es gibt aber auch ganz spezialisierte Bereiche oder Bereiche, die jetzt, sage ich mal, mit Sprengstoff oder Explosivstoffen hantieren. Da ist dann so eine Überführung eines Werks und der Mitarbeiter nicht unbedingt ganz einfach. Also da gibt es örtliche Limitierungen. Zum Beispiel kann man ein Werk, wo Sprengstoffe hergestellt werden, kann man jetzt nicht unbedingt in einem Gewerbegebiet machen, wo jetzt auch ein Autohersteller oder Autozulieferer Autos baut, weil man da gewisse Abstände braucht. Das heißt, da muss man halt echt den Einzelfall sich angucken. Da gibt es Überführungen, es kann konvertiert werden. Gibt es zum Beispiel in Görlitz. Da wurde ja eine Fabrik des Zugherstellers Alstom für den Panzerhersteller KNDS umkonvertiert. Da werden jetzt Bestandteile oder Komponenten für den Leopard hergestellt. Das hat wohl ungefähr 2 Jahre gedauert, das umzuformen.
Also wir halten mal fest, Europa, Deutschland wird mehr Geld in Verteidigung investieren. Aber bevor wir überlegen, welche Unternehmen davon profitieren, müssen wir vielleicht erstmal so eine Art Einkaufsliste diskutieren. Also was muss Europa, Deutschland jetzt kaufen, damit wir verteidigungsfähig werden oder bleiben?
Ja, also wir stellen, wenn wir den Krieg in der Ukraine angucken, fest, dass der größte Engpass insgesamt, nicht nur in Deutschland, sondern auch bei allen anderen verbündeten Staaten, im Bereich der Munition jedweden Kalibers besteht. Das heißt also, Munition ist das A und O, hier insbesondere Artillerie und Luftverteidigung. Das bedeutet aber nicht einfach nur eine Munitionshülse irgendwo rumstehen zu haben, sondern die gesamte Lieferkette abbilden zu können. Von der Schießbaumwolle bis zur Nitrocellulose, das Ganze, was man braucht, bis zum Zünder und dem Treibladen und alles. Da ist mit Sicherheit noch hoher Investitionsbedarf, auch was Produktion anbetrifft. Es gibt Firmen, die bauen viele Fabriken, nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen Ländern in Europa. Aber es bedeutet im Ergebnis immer noch deutlich weniger Produktion als das, was Russland bekommt. Wenn dann Exportkontrollen dazukommen für bestimmte Rohstoffe, dann wird es natürlich kritisch. Und deswegen muss man gucken, dass man seine Lieferketten wirklich neu organisiert und in der Lage ist, möglichst autark zu produzieren.
Ich würde sagen, generell braucht es erstmal auf jeden Fall einen Kapazitätsaufbau und der ist nicht nur bei der Munition, sondern auch bei der Herstellung von den Panzern und Schützenpanzern und auch Kampfjets. Also da sind die Kapazitäten über die letzten Jahrzehnte stark zurückgegangen, wo man noch ganz große, sage ich mal, diesen, was ja immer oft erwähnt wird, den Manufakturbetrieb noch immer sieht, sind halt vor allen Dingen die Kampfpanzer.
Also Manufakturbetrieb heißt, dass da eben wirklich Einzelteile hergestellt werden und keine Massenproduktion, Handarbeit oder
sowas. Also man kann sich das nicht so vorstellen wie eine Straße in einem Autowerk, wo dann die Autos in Serie produziert werden, sondern es ist teilweise wirklich noch Handarbeit. Damit das auf lange Sicht vielleicht mehr in Richtung Serienfertigung geht, braucht man halt eben Aufträge mit hohen Stückzahlen und langen Laufzeiten. Und da kommen wir wieder zu dem Punkt mit den, sag ich mal, in Anführungszeichen unbegrenzten Finanzmitteln, also die schuldenfinanzierte Finanzierung der Verteidigungsausgaben. Die würden es zumindest ermöglichen, dass man lange Laufzeiten der Aufträge ermöglicht und auch eine sichere Finanzierung. Und dadurch könnten auch mehr Aufträge kommen und dann würde man sich vielleicht mehr in Richtung Serienfertigung bewegen.
Aber wie schnell kann man so eine Serienfertigung aufbauen?
Vielleicht erinnern Sie sich ganz zu Beginn des Krieges, dass die Schweiz untersagt hat, dass die Munition für den Gepard-Panzer in die Ukraine geliefert wird. Zu der Zeit wurde dann ein neues Werk Serienproduktion in Deutschland aufgebaut innerhalb von 6 Monaten. In Ungarn hat im vergangenen Jahr eine Schützenpanzerfabrik eröffnet, die ganz neu gebaut worden ist. Das ist natürlich aufgrund der Stückzahlen immer noch Manufaktur. Sowas kann man aber auch in kurzer Zeit machen, wenn eine Voraussetzung erfüllt ist. Herr Pistorius hat jetzt mit anderen Staaten zusammen in den Vereinbarung getroffen, dass die 150 Kampfpanzer Leopard 2A8, glaube ich, bestellen wollen. 150 Stück. Dafür baut kein Unternehmen der Welt eine industrielle Serienfertigung auf mit Robotern und allem, was da dazugehört. Hätten die gesagt, wir nehmen 1500 über einen Zeitraum von x Jahren, dann lohnt sich eine Investition dieser Art natürlich. Und dann sind sie auch viel schneller bei der Serienfertigung.
Ich würde noch eine kleine Sache noch erwähnen, weil wir ja besprochen haben, welche Bereiche jetzt investiert werden soll. Ich würde das nicht nur auf Munition und Kampfpanzer beschränken. Da geht es ja auch noch mal weiter um das, was wir auch in der Ukraine sehen. Ich nenne das mal auch so die nächste Generation Militärgüter. Also wir reden über Drohnen, über die Digitalisierung von Gefechtsfeldern, sprich also Vernetzung von verschiedenen Rüstungsgütern, also Kampfpanzer mit Drohnen und einem digitalen Gefechtsfeld und der Satellitenaufklärung. Also das sind so Bereiche, da wird investiert werden müssen. Vor allen Dingen beim letzten Punkt, Satellitenaufklärung, da sieht man ja auch, dass man sehr stark von den USA abhängig ist. Und dort muss jetzt auf jeden Fall auch eine europäische Lösung entwickelt werden.
Wie weit sind wir denn da? Ich meine, wir können Munition, wir können Panzer bauen, aber gerade bei diesen neuen Technologiefeldern, wie gut sind denn da die Unternehmen in Deutschland und in Europa überhaupt aufgestellt?
Ich meine, die Bundesregierung unterstützt die Ukraine dadurch, dass Eutelsat versucht zu kompensieren, was Herr Musk vielleicht nicht mehr kann. Ja. Dann gibt es die Firma ICEYE. Die sind alle genauso gut in der Technologie, aber sind natürlich in der Anzahl der vorhandenen Systeme und der Satelliten, die da sind, noch viel zu gering ausgeprägt. Also am meisten gibt es natürlich immer noch von Starlink. Aber was ich gerne noch ergänzen würde, ist, wir brauchen natürlich auch eine Änderung in der politischen Betrachtung. Wir diskutieren seit vielen Jahren in Deutschland über bewaffnete Drohnen, also sogenannte Kampfdrohnen. Die Bundeswehr hat geleast die Heron TP-Drohne aus Israel und die ist waffenfähig, aber sie darf nicht bewaffnet werden, weil über viele Jahre hinweg die SPD verhindert hat, dass man diese Drohnen bewaffnet, weil man das nicht will, weil es eine politische Entscheidung ist. Und das können wir uns in der Zukunft nicht mehr leisten. Wenn wir das Gefechtsfeld in der Ukraine betrachten, ist vollkommen klar, dass ohne die Möglichkeit, mit bewaffneten Drohnen zu agieren, man in the loop zum Schluss muss der Mensch die Entscheidung treffen, das ist in Deutschland Common Sense. Aber wenn wir das nicht genehmigen und damit Erfahrungen sammeln, dann werden wir mit Sicherheit technologisch nach hinten fallen. Und das ist nicht nur für unsere Bundeswehr schlecht, sondern das ist auch für unsere Industrie schlecht.
Es gab ja schon mal ein Sondervermögen für die Bundeswehr. An diesem Sondervermögen bzw. an der Art, wie die Mittel aus diesem Sondervermögen verwendet wurden, gab es auch immer wieder Kritik. Die Kritik war, dass man eben in veraltete Technologien investiert hat, vielleicht auch, weil gerade nichts anderes verfügbar war. Was würden Sie sagen, welche Lehren lassen sich denn aus diesem ersten Sondervermögen ziehen? Was würden Sie, Herr Tyborski, anders machen?
Ich glaube, über Jahrzehnte wurden die Verteidigungsausgaben heruntergedimmt und es wurde gespart. Und dann hatten wir zu Beginn der Invasion, der russischen Invasion in der Ukraine, eine Bundeswehr, die absolut nicht ausgestattet war, die keine 2-3 Tage in einem heißen Gefecht überstehen würde. Das heißt, diese 100 Milliarden waren eigentlich wie so eine Art kurzer, schneller Geldregen, der die akuten Löcher der Bundeswehr schließen sollte. Das ist nur zum Teil gelungen. So, und genau deswegen ist ja jetzt dieser Punkt, dass wir sozusagen die Finanzmittel nehmen, unabhängig von der Schuldenbremse eigentlich ein richtiger Weg, weil man dann nicht nur einmal so eine Art Kurzzeit-Geldregen hat und jetzt stopfen wir ein paar Löcher und dann schauen wir mal, wie wir damit klarkommen, sondern man kann jetzt strategisch investieren und gucken, okay, wo muss man langfristig Fähigkeiten auf, wo muss also langfristig das Geld fließen, um Deutschland wirklich gegen, sag ich mal, invasive Kräfte verteidigungsfähig zu machen. Das heißt, es ist besser, einen laufenden Verteidigungsposten zu haben, in meinen Augen, also auch was das Thema Verteidigungsstrategie angeht, anstatt zu sagen, wir haben jetzt Summe X und jetzt investiert einfach mal.
Weil dann das Geld vielleicht auch schnell, ich sag mal, rausgehauen wird und vielleicht eben nicht auf die strategischen Ziele einzahlt?
Ja, das meine ich, wenn jetzt, sage ich mal, das Sondervermögen ist ja dann 2028 aufgebraucht. Das reden von einem Zeitraum von ungefähr 6 Jahren. Das ist für ein Unternehmen schwierig, dann zu sagen, wir investieren jetzt in gigantische neue Werke, wenn dann nach 6 Jahren das Geld versiegt ist.
Aber natürlich braucht man für die Landesverteidigung Verteidigung auch ganz neue Technologien. Man braucht vielleicht KI, manche sagen, wir brauchen einen eigenen Zugang zum Weltraum, langfristig zumindest. Sowas kostet ja unheimlich viel Geld. Und die Frage ist auch, egal wie viel Geld wir haben, wie schnell können wir denn da auch vorne mitspielen, gerade wenn es um eben neue Technologien geht? Wer ist da auch gefordert? Welche Unternehmen? Sind es die klassischen, die wir schon aus der Rüstungsindustrie kennen, oder kommen da dann auch nochmal ganz neue Player zum Zuge, die dann auch wieder von diesen Milliarden profitieren?
Wenn Sie sich ein modernes Kampfpanzersystem angucken mit Situational Awareness, also das heißt, dass das mit Sensoren reagiert auf die Gefechtsfeldrahmenbedingungen, dann ist das Sensorik, die da arbeitet. Das ist mit KI gesteuert. Wenn Sie Subsysteme haben, unbemannte Fahrzeuge, Drohnen zur Aufklärung, Drohnen zur Verteidigung oder zum Angriff, die von einem und demselben Fahrzeug oder von einem Zugführer im Felde geführt werden, dann ist das schon KI. Und natürlich kommen neue Spieler dazu. Die Erneuerungsrhythmen von Technologie, die wir in der Ukraine sehen, die können Sie also gar nicht mehr im Jahresrhythmus, sondern müssen Sie mittlerweile mindestens im Monatsrhythmus, wenn nicht gar im Wochenrhythmus sehen. Und deswegen ist es so wichtig, was manche andere Länder schon machen. Im Baltikum zum Beispiel können Sie als Zivilisten über mehrere Wochenenden sich als Drohnenpilotin oder Drohnenpilot ausbilden lassen, um dann im Falle eines Angriffes gegebenenfalls zu unterstützen mit Aufklärung. Also man geht in anderen Ländern nicht nur in die Technologie, was dringend notwendig ist, sondern auch mehr und mehr in ein Milizsystem, wo die Heimatschutzkompanien der Bundeswehr wahrscheinlich der richtige Anstoß sind, in diese Richtung zu gehen. Aber Bündnis- und Landesverteidigung geht nur mit qualifizierten Menschen, die vielleicht auch nur in einem Bereich kompetent sind, aber da so sehr, dass sie unterstützen können, und mit der dazugehörigen Ausstattung.
Trotzdem nochmal zurück zum Thema Technologie und auch Forschung und Entwicklung. Welche neuen Spieler würden Sie denn da auf dem Markt sehen, die jetzt eben profitieren, die wir vielleicht gerade auch noch gar nicht so auf dem Schirm haben?
Also ich würde mal sagen, also was jetzt in aller Munde ist, und das hat auch damit zu tun, dass die entsprechenden Hersteller da natürlich jetzt eine große Opportunität sehen aufgrund der Finanzmittel, die zur Verfügung stehen, sind halt die Drohnenhersteller. Also man hat da vielleicht schon einmal von gehört, Namen wie Quantum Systems, Auterion, und dann haben wir noch Helsing. Da muss man aber immer mal gucken, inwiefern diese Hersteller auch wirklich die Fähigkeiten besitzen, die sie, sag ich mal, für sich selbst proklamieren. Ich glaube, bei dem Thema Drohnen muss man sich auch vielleicht ein bisschen distanzieren von dem Gedanken, dass es da um diese Drohnen geht, die dann irgendwo in die Luft fliegen und dann steuert man die, sondern da geht es auch vor allen Dingen viel, viel stärker um die Software, die dahinter steckt. Ja. Wie praktisch eine Zielerfassung funktioniert, eine Aufklärung. Es gibt ja auch Aufklärungsdrohnen neben diesen Kamikaze-Drohnen, die praktisch in ein Ziel reinfliegen und es zerstören. Und da, glaube ich, in diesem Bereich, in diesen Softwarefähigkeiten der Programmierung, entscheidet sich, ob Drohnen dann praktisch ein nützliches Mittel sind in einem Gefecht oder halt nicht. Mhm. Und ich glaube, da gibt es in Deutschland einige Spieler. Es gibt auch entsprechende Softwareentwicklungen. Und jetzt muss man mal gucken, wer sich durchsetzt. Also es ist jetzt wohl so, dass, glaube ich, die Bundeswehr auch Hersteller testet. Das ist so eine Lernphase dann. Und dann wird sich herausstellen, wie groß die und wie gut die Fähigkeiten sind. Und was man auch vielleicht nicht vernachlässigen darf, ist, auch wenn man ständig hier schaut in Deutschland und sich anguckt, welche Drohnenhersteller es hier gibt, die Ukraine ist, glaube ich, so einer der erfahrensten Drohnenhersteller, den wir jetzt in Europa haben. Also von den ukrainischen Streitkräften und ukrainischen Unternehmen, die dort Drohnen wirklich auch im heißen Krieg verwenden, kann man, glaube ich, auch einiges lernen.
Und wenn es ums Thema KI und Software geht, da kommen ja vielleicht auch Unternehmen auf den Plan, die im Moment mit Verteidigung und Rüstung noch gar nichts zu tun haben. Also wie groß ist denn da die Bereitschaft, auch Startups, andere Betriebe eben zu gewinnen, die an dem Thema oder die dazu was beitragen könnten, auch wenn sie vielleicht im Moment noch in anderen Bereichen forschen oder produzieren?
Ich kann sagen, wenn Rheinmetall einen großen Auftrag kriegt, dann gehen ungefähr 80% dieses Auftrags an mittelständische Zulieferer. Und da sind natürlich ganz viele dabei, die Elektronik machen oder Schrauben oder sowas. Aber es gibt natürlich immer die Softwarekomponente auch, weil das ja alles Hightech ist. Das ist ja nicht mehr reine Mechanik. Und deswegen guckt da jedes Unternehmen, das mir bekannt ist, immer danach, was am Markt sich entwickelt. Scannt Unternehmen, die man eventuell unterstützen kann, um zur Marktreife zu kommen, oder die man aufkaufen kann oder mit denen man kooperieren kann. Das ist, glaube ich, tagtägliches Geschäft.
Wenn man gerade so mit Familienunternehmerinnen und Unternehmern spricht, dann ist da, glaube ich, schon eine Bereitschaft da, sich jetzt auch in der Rüstung zu engagieren. Aber manche sind eben auch noch sehr zögerlich. Herr Beusen-Hohgräfe, sehen die das neue Potenzial und trauen sich noch nicht so richtig, weil es eben über lange Jahre nicht gerade angesagt war, im Bereich Rüstung aktiv zu sein? Ist da jetzt was in Bewegung? Kommt da noch mehr?
Also die Bewegung ist sicherlich da. Es gibt jetzt einfach eine starke Nachfrage von Seiten der öffentlichen Hand, nicht nur in Deutschland, sondern in vielen anderen europäischen Ländern. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass wenn dann die ersten Aufträge oder greifbar werden, dass dann entsprechend auch die Unternehmen darauf reagieren werden. Ich kann mir das eigentlich gar nicht anders denken, denn in der Tat, das Umfeld ist in anderen Bereichen zurzeit sehr angespannt. Die gerade wenn wir in Maschinenbau, aber auch Elektronik schauen, da hat in den vergangenen Jahren China eine so große Kapazität aufgebaut, dass da nicht nur ein veritabler Konkurrent, sondern schon eine Art von Dominanz entstanden ist, gegen die die deutsche Industrie kaum noch wettbewerbsfähig ist. Das betrifft ja nicht nur den Fahrzeugbau oder die Automobilindustrie im engeren Sinne, sondern da geht es auch um ganz andere Bereiche. Und ich glaube, da wird man irgendwann sehr froh sein oder auch sehr interessiert sein, wenn es dort eben Alternativen sich auftun und dann entsprechend werden die Berührungsängste sicherlich sinken. Es besteht zu befürchten, dass wenn die Zollauseinandersetzung mit den USA sich weiter verschärft bzw. sich nicht deutlich entspannt, diese Problemlage eher noch zunehmen wird. Denn China ist sehr stark betroffen von den Zöllen und das heißt, die großen Kapazitäten, die in China entstanden sind und die jetzt vielleicht demnächst nicht mehr so zu diesen Konditionen so leicht in die USA exportieren können. Die suchen sich andere Weltmärkte und den gleichen Weg werden deutsche Hersteller versuchen und entsprechend werden sie sich wiedersehen, dann vielleicht nicht in den USA, aber eben auf anderen Weltmärkten, Teilen des Weltmarkts. Das wird die Situation nicht vereinfachen, sondern zusätzlich erschweren und das bedeutet, wir werden zwangsläufig eine große Anpassungsfähigkeit in den deutschen Unternehmen feststellen müssen.
Wo liegen die Hindernisse? Ich meine, heute mache ich Autoindustrie, morgen mache ich Rüstung. Ganz so einfach wird es nicht gehen, auch wenn man jetzt so diese ersten Versuche von Zulieferern sieht. Es gibt auch Probleme, oder Herr Tyborski? Wie schwierig ist es im Moment?
Ich hatte ja eingangs das Beispiel erwähnt mit vor allen Dingen Explosivstoffen. Da ist das Problem, da kann man nicht eins zu eins einfach mal sich ein Zuliefererwerk schnappen und dann machen wir da jetzt irgendwie Schießbaumwolle. Das ist schwierig. Ich kann jetzt den Namen nicht nennen, aber es gibt einen Rüstungshersteller in Deutschland, der eigene auch, sage ich mal, einen Bereich hat für die Autozulieferei und da war dann angedacht zu schauen, ob man vielleicht dort das Werk und die Mitarbeiter umwidmet und das hat halt eben nicht nur aufgrund der, sage ich mal, örtlichen Limitierungen nicht geklappt, sondern auch die Qualifikation war halt eben teilweise eine andere und das hätte einfach einen zu großen Aufwand bedeutet.
Also das heißt, es ist auch eine utopische Vorstellung, dass ich eben Mitarbeiter habe, die heute als für die Autoindustrie arbeiten und dann morgen für die Rüstung. Da bedarf es schon auch noch einer gewissen Schulung, einer Weiterbildung, all solche Sachen, die ja auch einfach wahnsinnig viel Zeit kosten.
Das ist eigentlich der große Engpass, die Sicherheitsüberprüfung. Da kommen die Behörden leider nicht in dem Tempo hinterher, in dem die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gebraucht werden.
Und es geht auch um Zertifizierungen. Also zum Beispiel, wenn man sich jetzt nochmal unabhängig von fertigen Militärgütern auch, sage ich mal, sowas das Thema Panzerstahl anschaut. Es gibt Stahlhersteller in Deutschland, die wollen das jetzt wieder die Produktion aufnehmen. Also vor allen Dingen Panzerstahl für Kampfpanzer. Das sind spezielle Legierungen. Da bedarf man auch spezieller Zertifizierungen und die muss man erstmal erhalten. Ja. Und das ist auch eine Sache, die nicht über Nacht geht. Das dauert schon sehr lange oder benötigt sehr viel Zeit. Das heißt, dieses so eins zu eins, okay, wir haben jetzt hier irgendwie x Mitarbeiter von mir aus 1000 Stück, die werden ihren Job verlieren, weil die Autoindustrie weniger Autos verkauft und jetzt überführen wir sie zur Rüstungsindustrie. Das muss man wirklich immer im Einzelfall betrachten. Das ist so einfach nicht.
Aber es gibt schon Beispiele, wo das funktioniert. Hensoldt zum Beispiel will Beschäftigte von Bosch übernehmen, Rheinmetall-Beschäftigte von Conti. Welche Erfahrungen macht man denn da im Moment? Also wie ist es auch mit den Mitarbeitenden? Für die ist es wahrscheinlich schon auch kein so ganz leichter Schritt, zumindest nicht für alle. Es ist ja schon ein großer Shift, auch in der öffentlichen Wahrnehmung. Arbeite ich für einen Autohersteller oder für einen Rüstungsgüterproduzenten, oder? Was hören Sie da?
Also ich höre aus den ganzen Betrieben, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Rüstungsindustrie massiv stolz sind auf die Produkte, die sie herstellen, die dazu beitragen, die Freiheit Europas zu schützen, die eigenen Soldatinnen und Soldaten sicher nach Hause kommen zu lassen, wenn sie im Einsatz sind und dass die schon lange dieses Ekel-Image, das manchmal oktroyiert wird, durch den Krieg in der Ukraine spätestens abgelegt haben. Denn es zeigt sich ja, dass die Maslow'sche Bedürfnispyramide funktioniert. Wenn Leib, Leben und Sicherheit nicht gewährleistet sind, ist alles andere nichts wert. Und dann kommt natürlich noch das wirtschaftliche Argument dazu. Lieber habe ich einen gut bezahlten Job in der Rüstungsindustrie, als dass ich in einer Auffanggesellschaft mich befinde und keine Chance mehr habe am Arbeitsmarkt.
Ja, das stimmt einerseits. Andererseits gibt es auch noch so ein paar Fälle, also das hört man schon in der Zusammenarbeit zwischen, also die genannten, die Sie da hatten, Conti, Rheinmetall und Hensoldt, Bosch, beziehungsweise auch noch Conti. Da gibt es natürlich auch hin und wieder Mitarbeiter, die da jetzt nicht unbedingt Lust haben, weil das ist ja auch nicht deckungsgleich der Ort. Da muss man dann vielleicht auch länger hinfahren. Also da gibt es dann manchmal längere Arbeitswege. Das funktioniert also, es ist auch nicht einfach, ja, weil dann teilweise dann vielleicht ein Mitarbeiter, der vorher einen Arbeitsweg von 5 Kilometern jetzt auf einmal 60 oder 70 Kilometer fahren muss. Das ist für manche dann doch so, dass sie sagen, dann schaue ich mich lieber woanders um. Also es ist jetzt nicht so, dass sie sagen, okay, ich will jetzt unbedingt für die Rüstungsindustrie arbeiten, ich kann mir nichts Besseres vorstellen. Gucken da schon, dass es für die passt. Ja.
Herr Beusen, Hochgräte, also, wir haben ja Fachkräftemangel in Deutschland in ganz vielen Branchen. Jetzt mal umgekehrt gefragt, können Rüstungskonzerne überhaupt die Fachkräfte finden, die sie im Moment brauchen? Weil gerade das, was die jetzt suchen, auch ITler, Softwareentwickler, das haben wir in Deutschland ja auch gerade nicht im Überfluss.
Wir haben einen Fachkräftemangel und wenn Sie, glaube ich, auch bei den sehr angesehenen Automobilherstellern vor wenigen Jahren gefragt hätten, dann hätten die alle gesagt, dass sie kaum Möglichkeiten haben, Personal auszuweiten. Das betrifft ganz viele Bereiche und wir haben in ganz vielen Bereichen Facharbeitermangel. Der Mangel wird dadurch gelindert, dass die Nachfrage nach deutschen Industrieprodukten in der Welt gerade so in Stottern geraten ist, beziehungsweise wir eine veritable Krise in diesem Bereich haben. Es geht gar nicht so sehr vielleicht darum, jetzt, dass jetzt ein Rüstungsgüterhersteller sagt, ich möchte jetzt explizit einen Ingenieur von einem Automobilhersteller abwerben, sondern es geht eher darum, wenn ein Ingenieur auf den Markt kommt, er sich überlegt, wo fange ich denn jetzt vielleicht an zu arbeiten, dann wird es wahrscheinlich am ehesten der Rüstungsgüterhersteller sein, der einen sicheren Arbeitsplatz und gute Lohnperspektiven bieten kann. Und das werden vielleicht andere in der Industrie nicht können. Insgesamt allerdings, das muss man dazu sagen, und das betrifft eben nicht nur die Rüstungsindustrie, das betrifft generell den Umstand, dass wir das gesamte Systemverteidigung personell aufstocken müssen, haben wir eine Situation, wo wir vom demografischen Wandel stehen, wo wir einfach Probleme haben werden, generell Personal zu finden. Das ist ein strukturelles Problem, das wir haben. Und das wird eben sowohl die Rüstungsgüterhersteller treffen, aber die, wie gesagt, jetzt ein bisschen den Vorteil haben, dass gerade Flaute in der Automobilindustrie ist, aber eben auch andere Bereiche. Das wird man auch, man merkt es auch, die Bundeswehr schafft es kaum, ihre Dienststellen zu besetzen. Gibt es auch erhebliche Probleme und das wird auch nicht über Nacht verschwinden. Da haben wir an allen Ecken und Enden Knappheiten.
Gibt es eigentlich Schätzungen, wie hoch der Arbeitsplatzaufbau in der Rüstungsindustrie ausfallen müsste, damit wir eben die Produktion decken können, so wie wir sie im Moment diskutiert haben? Also wie viele neue Arbeitsplätze könnten da unterm Strich rauskommen?
Das ist sehr schwer abschätzbar. Ich glaube, es klang ja schon durch. Wir haben da mehrere Faktoren, die zu berücksichtigen sind. Zum einen klang es schon durch, dass Rheinmetall, wenn es einen Auftrag kriegt, ganz viele Zuliefererunternehmen hat. Das können teilweise Zulieferer sein, die sozusagen gerade einen Tag vor für die Automobilindustrie was gemacht haben. Die werden dann vielleicht niemanden zusätzlich einstellen müssen. Bei Rheinmetall selber gibt es natürlich einen Personalaufbau. Aber man muss auch dazu sagen, es geht nicht nur darum, was jetzt in Deutschland an zusätzlichen Ausgaben beschlossen wird, sondern in ganz Europa, das heißt Rheinmetall ist auch Exporteur und auch die anderen genannten Unternehmen, die in diesem Bereich aktiv sind, sind Exporteure. Was da jetzt sozusagen jetzt auf das Sondervermögen oder auf die erweiterten Kreditfähigkeiten, Möglichkeiten zurückgehen wird, ist ganz schwer abzuschätzen. Wenn wir uns nur auf die konzentrieren, muss man wohl sagen, ja, da gibt es Effekte, ganz klar, aber wir reden da jetzt auch nicht über riesige Zahlen von Beschäftigten. Also die Rüstungsindustrie wird nicht mitnichten die Bedeutung gewinnen, die einstmals die Automobilindustrie in Deutschland hatte. Das ist bei den Zahlen, die zurzeit im Raum stehen, ausgeschlossen. Und das sollte hoffentlich auch nicht der Fall werden. Deswegen, also wir sprechen da nicht von Hunderttausenden von neuen Jobs, die da entstehen werden. Dafür sind die genannten Volumina zum Glück zu klein, weil zum einen möchte ich ungern sehen, dass wir in diese Situation kommen werden, dass solche Volumina notwendig werden.
Also ich sehe das wie Herr Beusen-Hochgräfe. Also es gibt diverse Studien und von Unternehmensberatungen, die da Zahlen in den Raum werfen. Ich glaube, die sind mit so großer Unsicherheit verhaftet. Weil wir auch absehen, das hängt auch davon ab, wie es geopolitisch weitergeht. Also es ist echt schwierig vorherzusehen. Was man weiß, ist halt eben, also zumindest was wir gehört haben, dass Rheinmetall in diesem Jahr voraussichtlich 8.000 neue Mitarbeiter in den Rüstungssparten einstellen will. Bei Hensoldt, das ist der Radarspezialist, die haben im vergangenen Jahr 1.000 neue Mitarbeiter eingestellt. In diesem Jahr sollen es wieder weitere 1.000 sein. Also das sind die Größenordnungen. Also und da, wenn man das mal gegenüberstellt von, sage ich mal, einem Autozulieferer oder mehreren Autozulieferern in Deutschland oder Autoherstellern, das sind ganz andere Größenordnungen, wie viele Menschen dort arbeiten. Also das stimmt schon. Das ist noch eine Disbalance und vielleicht wird ihr, also Herr Beusen-Hochgräfe sagt, sollte sie auch bestenfalls auch so bleiben. Ja.
Also der Flaschenhals ist eigentlich bei der Auftragsvergabe. Hm. Es nützt ja nichts, hunderte von Milliarden in Schaufenster zu stellen, wenn sie nicht in Aufträge generiert werden. Denn nur dann wird man die Mitarbeiter brauchen, die Produkte herstellen. Und bei Rheinmetall war es im vergangenen Jahr so, dass 6.000 Menschen eingestellt wurden. Davon waren 3.000 Ersatzeinstellungen, also durch Altersfluktuation und Ähnliches, und 3.000 neue. Und ich meine, es gab weltweit ungefähr 200.000 Bewerbungen in diesem Unternehmen, das ja nicht nur exportiert, sondern auch in vielen anderen Ländern produziert. Und da wächst es ja auch auf, denn dadurch, dass unsere Kapazitäten vor Ort ja meistens schon mit vorhandenen Aufträgen ausgelastet sind, kommen große neue Aufträge aus dem Ausland meistens zustande, indem dort neue Produktionsstätten hergestellt werden. Und das passiert im Moment in vielen Ländern Europas.
Und damit Unternehmen neue Produktionsstätten aufbauen können, damit sie eingehende Aufträge auch abarbeiten können, braucht es ja auch noch ein bisschen mehr als Geld. Also es braucht ja auch ein Umfeld, in dem die Unternehmen gut arbeiten können. Reden wir doch noch auch mal ganz kurz darüber. Was braucht es denn noch, damit die Wirtschaft in Deutschland tatsächlich von diesen Milliarden und von dem Rüstungsboom auch profitieren kann? Also Stichwort, sage ich mal, Bürokratieabbau, Infrastruktursanierung. Was wäre da bei Ihnen jetzt prioritär? Was würden Sie da als erstes angehen?
Genehmigungsverfahren. Also was beim LNG-Terminal gut funktioniert hat, hat auch, glaube Herr Dybowski hat es vorhin angesprochen, bei der Artillerieproduktion in Unterlüß in Niedersachsen gut produziert, dass die Genehmigungsverfahren höchst zügig umgesetzt worden sind, damit man anfangen konnte. Mhm. Das ist das A und O. Es gibt Sachen, die glaubt kein Mensch, der mit der Thematik sich nicht auskennt. Wenn Sie ein Kriegsgerät, was auch immer, von einem Bundesland in ein anderes Bundesland bewegen, dann brauchen Sie dafür eine Genehmigung. Also zu Deutsch, wenn aus Niedersachsen ein gefertigter Panzer durch Niedersachsen und gegebenenfalls Bremen oder Hamburg, je nachdem wie er fährt, zum nächsten Hafen fährt, um verschifft zu werden, dann brauche ich 3, manchmal 4 Bundesländer, die das genehmigen. Und das ist alles ein enormer Aufwand und etwas, was mir als ehemaliger Bundesminister wirklich immer schwer aufgestoßen ist. Wenn der Bundessicherheitsrat für eine Exportentscheidung votiert hat, dann muss hinterher nochmal das Ausfuhramt in Eschborn entscheiden. Ich finde, wenn der Kuchen gesprochen hat, dann muss der Krümel still sein.
Ja, genau, das ist ein Thema mit der Beschaffung. Also in Gesprächen mit so mit Rüstungsmanagern, da hieß es, als dann dieses neue Finanzierungspaket für die Verteidigung bekannt wurde, da muss man das Beschaffungsamt der Bundeswehr, da müsste man das Personal verdrei- oder vervierfachen. Also sowas kam dann. Und dann noch das Thema 25 Millionen Vorlagen. Bislang ist es ja so, dass jedes Rüstungsvorhaben, was diese Summe übersteigt, bedarf einer Genehmigung des Bundestages. Mhm. Und man kommt bei Rüstungsgütern sehr schnell auf über 25 Millionen Euro. Vor allen Dingen, wenn man auf die großen Gerätschaften sich anguckt, also Kampfpanzer, Schützenpanzer, Flugabwehrpanzer und so weiter. Das heißt, da müsste man vielleicht auch überlegen, dass man diese 25 Millionen erhöht, damit man halt eben nicht jede kleine Rüstungsinvestition durch den Bundestag jagen muss. Das würde die Sache auch beschleunigen. Von der Wirtschaft her gesehen, also von den Unternehmen, ist es so, dass meiner Meinung nach eine Konsolidierung stattfinden muss in Europa. Es gibt viel zu viele Rüstungshersteller, die zahlreich auch alle das Gleiche herstellen, nur in anderer Form. Also unterschiedlichste Kampfpanzer, unterschiedlichste Kampfflugzeuge, unterschiedlichste Flugabwehrsysteme. Und das ist einfach zu viel für so einen Kontinent wie Europa. Da müsste es einfach weniger Hersteller geben. Das heißt, es wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass es zu Übernahmen und Zusammenschlüsse kommen muss. Nur auch dann wird das möglich sein, dass man dann bei einer gemeinsamen europäischen Beschaffung diese Aufträge dann auch an diese, sage ich mal, etwas größere Unternehmen auch vergeben kann.
Können die Unternehmen denn da auch Vorreiter sein? Weil wenn wir über europäische Beschaffung sprechen, dann sprechen wir ja auch über ganz viele Regierungen, die da mitreden. Wenn Unternehmen sich zusammenschließen, machen die das ja auch ein Stück weit dann ihren Regierungen leichter, oder?
Das passiert ja tagtäglich. Gerade in dieser Woche hat das Bundeskartellamt genehmigt, die Firma, die den Main Ground Combat System, also den Panzer der Zukunft für 2040 folgende Jahre entwickeln soll. Es gibt Kooperationen zwischen Rheinmetall und Leonardo. Es gibt Kooperationen zwischen britischen Fahrzeugherstellern und deutschen Fahrzeugherstellern. KNDS und Nexta, also Krausmacher Wegmann und Nexta, deutsch-französische Kooperation. Für dieses neue Panzersystem KNDS, Nexta, Thales, Rheinmetall. Also es gibt da alles Mögliche mittlerweile. Da ist alles offen, man muss sich bloß miteinander einigen. Und dann ist es natürlich viel einfacher einerseits, weil man einen Ansprechpartner hat für mehrere Regierungen. Es macht es aber manchmal auch komplizierter und das müssen wir auch uns ehrlich machen, weil natürlich diejenigen, die das Geld der Steuerzahler ausgeben, auch gerne die Wertschöpfung in ihrem Land haben. Das heißt also, man braucht eine Produktion in einem Umfang, die in mehreren Ländern Anlagen der Produktion auslastet.
Der Bundeskanzler, der vermutlich nächste Bundeskanzler Friedrich Merz, hat die Losung ausgegeben, whatever it takes, und ebenso die Milliarden für die Rüstung begründet. Haben Sie denn den Eindruck, dass dieses whatever it takes auch mehr als Geld einschließt? Also dass auch über Kooperationsbereitschaften, auch über Bürokratieabbau, über Beschleunigung von Genehmigungen, dass das auch mit eine Rolle spielen wird? Oder geht es jetzt einfach mal nur darum, möglichst viel Geld rauszuhauen, damit man eben auch ganz schnell was vorweisen kann?
Also vielleicht würde ich hier gerne einspringen und nochmal eher noch einen Blick auf die vorherige Frage wenden oder geben. Was braucht es eigentlich? Und das passt eigentlich das whatever it takes eigentlich auch sehr gut zu. Was braucht es eigentlich? Und wenn man jetzt gesamtwirtschaftlich mal auf die Sache raufschaut, dann haben wir eine Situation, in der jetzt öffentliche Haushalte in Deutschland, in anderen europäischen Ländern auch, weniger vielleicht in Italien, Spanien, Frankreich, aber durchaus bereit sind, jetzt deutlich mehr Geld auszugeben und auch das kreditfinanziert zu machen. Das ist auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite haben wir eine Situation in Deutschland, aber auch in anderen europäischen Ländern, in dem die Demografie, also wir sozusagen aus dem demografischen Herbst so langsam in den demografischen Winter kommen. Und das heißt, wir haben eine sehr starke Belastung, eine sehr starke Anspannung am Arbeitsmarkt. Selbst die wirtschaftlich doch immer ein bisschen hinterherhinkende Europäische Union bzw. der Euroraum hat jetzt eine rekordniedrige Arbeitslosigkeit. Und das heißt, was wir erleben ist, dass die Sache von mehreren Seiten unter Druck geraten wird. Wir haben zusätzliche Nachfrage, wir haben aber kaum zusätzliches Angebot. Und da braucht es genau das. Es braucht neben der Bereitschaft, mehr Geld auszugeben und mehr Nachfrage zu entwickeln, auch Politik, um das Angebot zu stabilisieren, um das Angebot zu fördern und da ganz breiten Strauß von möglichen Politikmaßnahmen, der vielleicht zurzeit noch eine viel zu geringe Rolle in den Koalitionsvereinbarungen oder in den Koalitionsgesprächen führt. Also Stichwort Arbeitszeit, Arbeitsflexibilisierung. Da hört man was von Steuerfreiheit, von Überstundenzuschlägen oder von Überstunden generell. Das ist vielleicht ein Mittel, aber aus Frankreich gibt es den Hinweis, dass das eigentlich nicht wirklich wirkt. Wenn man das nicht gut macht, dann führt es nur dazu da, dass die vertraglichen Arbeitszeiten sinken und es mehr Überstunden nur auf dem Zettel, auf dem Papier gibt. Das heißt, es braucht eine tatsächliche Flexibilisierung beim Arbeitsrecht. Es braucht Anreize für die Ausweitung der Partizipation und der Lebensarbeitszeit. Zeit, da ist das Rentensystem gefordert, da sind Reformen im Rentensystem gefordert, es braucht wahrscheinlich mehr Kitas, einfach eine angebotsseitige Reform. Und das, was ich da in Berlin zurzeit erlebe, ist, dass bei einem Punkt, bei dem eigentlich die meisten Ökonomen sagen, dass der zu mehr Beschäftigung führen könnte, wenn man das Ehegattensplitting reformiert, dass da die Partei, die sonst eher das mehr Arbeit und Wachstum gerne mit in die Koalitionsvereinbarung trägt, dass dieser sich dagegen wehrt. Mein Eindruck ist, dass eben das nicht passiert, dass es eben die angehenden Koalitionäre zwar bereit sind, viel Geld auszugeben, aber an der Angebotsseite sich eben nur zu wenig tut.
Das heißt aber, wenn wir tatsächlich zumindest auf ein kleines Wirtschaftswunder hoffen, dann geht es eben nicht nur um Milliarden für die Rüstung, sondern um ganz viel andere Schrauben, an denen die Politik schnellstmöglich auch noch drehen sollte. Sonst wird es nichts mit dem Wirtschaftswachstum.
Also ich glaube, was man auf jeden Fall auch braucht, ist einfach vielleicht eine viel stärkere gemeinsame strategisches Konzept. Weil jetzt gerade, wenn man sich das mit dem Blick auf die Rüstungsindustrie anguckt, also es sieht so aus, als würde man in Deutschland nur VW kaufen und in Frankreich nur Renault. Ja, und das war's so. Das funktioniert nicht. Also man braucht schon eine gemeinsame Vorstellung, wie die Verteidigungsfähigkeit in Europa auszusehen hat. Und dann kann man nicht nur sagen, okay, wir kaufen jetzt zum Beispiel, die Bundeswehr kauft jetzt nur bei Rheinmetall ein. Es funktioniert so nicht. Ja. Da muss man schon irgendwie gucken, dass man das Fähigkeitsprofil ausarbeitet und dann praktisch auch europäisch darstellt. Und das ist nicht nur mit Blick auf sowas wie Panzer wichtig, sondern auch auf sowas wie Software. Ja. Wenn Software programmiert wird und jeder einzelne Staat seine eigene Verteidigungssoftware für die verschiedenen, sage ich mal, Rüstungsgüter entwickelt, dann haben wir irgendwann mal ein Gesamtsystem, das nicht mehr miteinander kommunizieren kann, weil die jeweilige Software nicht miteinander kommunizierbar ist. Mhm. So, und dann hat man ganz viele Insellösungen und das bringt so nichts. Das heißt, man braucht auf jeden Fall bis zu einem gewissen Grad auf europäischer Ebene ein gemeinsames Verständnis, wie das Fähigkeitsprofil auszusehen hat. Und dann muss man halt eben die Aufträge dementsprechend abgeben. Ja. Sonst hat man wieder genau das Gleiche wie jetzt, nur noch mit viel mehr Geld. Also noch mehr Insellösungen und noch mehr Geld.
Das war das Forum in SWR Kultur. Jens Beusen-Hochgräfe vom Kiel-Institut für Weltwirtschaft, Rüstungsexperte Dirk Niebel und Roman Tyborski vom Handelsblatt diskutierten über die Frage Rüstungsindustrie. Kommt das neue deutsche Wirtschaftswunder? Mein Name ist Geli Hensoldt. Danke Ihnen fürs Zuhören.